Nina hat jetzt die perfekte Übersetzung also vom bitte. Nächsten Brief. Also vom Dershowitz. Ja. Mhm. Keine Reue am Sterbebett.
Ja. Hervorragend gelöst, Herr Bonin.
Stundenlang darüber sinniert.
Ja.
Also, wenn ich den Brief in einem Satz zusammenfasse, würde ich sagen, Reue entsteht nicht nur daraus, dass man zu viel schafft, sondern auch daraus, dass man sein berufliches Potenzial verspielt. Sei es aus Bequemlichkeit, Unklarheit oder falschen Prioritäten.
Das ist dann ein kurzer Satz. Das ist wirklich prägnant in einem Satz zusammengefasst. Oh. Ja. Ja?
Wie würdest du denn du zusammenfassen, Madame Klugscheisser?
Nein, ich habe mir das jetzt nicht vorgenommen, das Kapitel in einem Satz zusammenfassen.
Also, und was dann sagst du denn? Was
Komma, Komma, Komma Satz.
Ja, aber dass man sagt, okay, auch das berufliche Potenzial verspielen, kann man bereuen.
Also ich habe jetzt seinen Brief nicht so gelesen, dass es darum geht, das Potenzial zu verspielen, sondern um es nicht ausnutzen.
Eben. Ja, verspielen, ausnutzen, einfach...
Ja, nicht ausschöpfen.
Ein möglichen Potenzial nicht gerecht werden.
Ja.
Und er sagt nicht, das ist Karriere ist wichtiger als Familie. Er sagt eigentlich etwas Gescheites, nämlich es gibt kein allgemeines Rezept und Prioritäten müssen bewusst gewählt werden. Und wer gescheit leben will, muss den Unterschied erkennen zwischen wirklichen Weichenstellungen und bloßen Umweg. Also es geht nicht um einfach Work-Life-Balance, sondern ein bisschen auch um eine Ethik der Entscheidung. Und Strafverteidigung hat ja sowieso sehr viel mit Entscheidungen zu tun.
Ja.
Also sollten wir eigentlich prädestiniert sein, auch im eigenen Leben. Oder ich habe das Gefühl, wir sind sehr gut im Entscheiden für Klienten oder mit den Klienten entscheiden, sie zu Entscheidungen anzutragen. Aber selber sind wir auch so gute Entscheider in eigener Sache. Was meinst du?
Kommt wahrscheinlich wieder darauf an. Teils wahrscheinlich tatsächlich nicht, ja.
Wieso ist deine Stimme auf einmal so ganz zurückhaltend und...
Nein, ich habe mir erstens habe ich Schoki gegessen vorher, das sollte man nicht, wenn man nach Podcastet.
Das haben wir doch gelernt, in der Nacht
also ich habe Schoki gegessen und Kaffee getrunken.
Und Mineralwasser?
Nein, das habe ich nicht. Aha, du hast Mineralwasser, ich habe noch Maßwasser.
Ich habe noch etwas Schlimmes gemacht, ja.
Eben, darum ist meine Stimme so überlegt. Nein, ja, das ist tatsächlich so, dass wenn man den ganzen Tag Entscheidungen im Mund treffen mit Klienten, dann ist man allenfalls am Abend ein bisschen müde, um noch mehr Entscheidungen zu treffen.
Da gibt es ja eigentlich auch den gescheiten Rat, der jetzt aber nicht vom Dershowitz ist, dass man halt schaut, dass man tagtägliche Entscheidungen möglichst so organisiert, dass es eben nicht wirkliche Entscheidungen bedarf.
Du meinst Gewohnheiten? Oder?
Ja, also sagen wir, du hast ein Gestell mit 19 Zahnpasten. Du hast einfach deine Zahnpasta, hast vielleicht einmal ein bisschen näher durchgedacht und dann bist du einfach zufrieden mit dieser Wahl. Also bist du mit der 80%-Wahl zufrieden und suchst nicht jedes Mal die perfekte Entscheidung. Weil dann verstickst du für die Entscheidungen.
Ja, beziehungsweise bist du müde am Mittag, oder? Wenn du am Morgen alles Neue musst denken und dann kannst du Gewohnheiten oder Routinen folgen, dann stehst du ja auf und dann überlegst du zuerst mal, was mache ich jetzt? Essen, Duschen, Joggen, Übungen, keine Ahnung was. Was esse ich, was trinke ich und dann bist du am Mittag müde.
Wir haben ja jetzt hier ein neues Tool, dass wir zusammen jeden Abend den nächsten Tag planen. Und ich finde schon, dass das hilft schon den Einstieg in den Tag. Also ich weiss komplett, was ich eigentlich mache.
Also wir müssen sagen, die Idee wäre, wir planen jeden Tag zusammen. Jeder plant für sich.
Wir haben nicht auch noch Zeit,
um das auch noch zusammen zu machen.
Nein, wir planen es nicht zusammen. Aber wir beide planen am Abend den nächsten Tag und am Freitag die nächsten 2 bis 3 Wochen. Und wir sind auch im Austausch über das Planen und zu reflektieren, wie gut wir im Planen sind.
Genau. Das, was du jetzt gerade gesagt hast, das ist die Idee, so sollte man es machen. Es gibt andere, die machen das vielleicht weniger so. Ich find, ja, es ist herausfordernd, das Planen. Es geht einfach irgendwie nicht.
Mal, ich finde es super.
Nein. Dann planst und dann kommt irgendetwas rein und dann bist du 2 Tage hinten drin und irgendwie,
ja, nicht. Aber das habe ich ja am Anfang jetzt auch wieder gehabt. Und ich finde es Unvorhergesehene eben auch einplanen. Das braucht einfach jeden Tag 2 Stunden für Unvorhergesehenes.
Ja. Nein, es ist, also bei mir ist es, zum Zusammenfassen, ist optimierungsfähig. Aber ja, etwas, was ich dann auf meinem Sternbett kann, rekapitulieren kann.
Okay.
Ob ich das bedauere oder nicht.
Ja, ich habe 10 Punkte, 10 Gedanken zu dem Brief.
Oha.
Gedanke 1. Man kann nicht nur überarbeiten, Zeit bedauern, dann auf dem Sterbebett, ich habe zu viel geschafft, sondern auch Unterforderung kann man bereuen.
Mhm.
Also es ist eigentlich eine Provokation, oder? Es ist eigentlich so gegen das gängige Klischee einmal argumentieren.
Ja gut, aber es ist ja eben, es ist ja ein bisschen, das ist so ein bisschen so der rote Faden durch all die Briefe. Er fängt an mit einem Klischee, mit einem Rat, mit einem Tipp. In der Regel so etwas, wo nur die gut betuchten, hochstudierten, hoch erfolgreichen trifft und nachher tut das dann auf die ganze Welt abmünzen. Also er provoziert und dann kommt noch eben, Allah, für die anderen ist es dann so.
Aber was sagst du jetzt zu diesem Gedanken? Man kann auch Unterforderung bereuen.
Man kann alles bereuen. Das ist jetzt nicht eine Weisheit vom Jahrhundert.
Ja, aber sich das einfach, es geht ja gar nicht, was, also weißt, letztendlich ist der Brief ja ein Einladen zum selber denken, ja. Für sich das Leben denken.
Ja,
so und ich meine, eben, dass man sagt, Distanz zur Arbeit ist des Weisheit letzten Schlusses. Und er sagt, nein, das kann auch einfach selbstschonig sein, das kann auch einfach Bequemlichkeit sein. Und man will sich dann nicht der Angst, dem Druck, dem Urteil, dem Wettbewerb stellen. Also mal wirklich zu überlegen, was ist das wahre Motiv? Oder auch umgekehrt, wenn man sagt, Arbeit geht über alles. Aber dann kann man ja sein, was ist mein Motiv, warum ich so ein Workaholic bin? Ist es die eigene Wichtigkeit? Ist es irgendwie Abhängigkeit? Ist es eben eine Sucht? Oder wir haben ja schon einen Beruf, der Selbstterrorisierung belohnt.
Mhm.
Was willst ja. du mit... Was quasi irgend so Neuensteigerin auch nicht mehr. Aber jetzt mit, wenn du so die ersten Arbeitsjahre anschaust.
Ja, ich würde sagen, ich bin da wahrscheinlich so etwas in der Mitte.
Nein, nicht was du bist, aber wie du das reflektierst.
Ja, eben so etwas in der Mitte. Reflektieren. Ich meine, logisch gibt es Zeiten, wo man zu viel schafft, wo man dann Tendenz wäre, auf dem Sterbebett bereust, nicht weniger geschafft haben. Und dann hast du eine Phase, wo du ein weniger schaffst, wo ich jetzt nicht finde, ich bin faul. Aber andere vielleicht schon, andere Generationen vielleicht schon, andere, die eine andere Einstellung haben, vielleicht schon. Aber ich brauche es für mich. Also faul, das ist ein grosses Wort.
Aber tust du dich jetzt nie vergleichen, sagen wir, mit XY, wo du siehst, ah, der schafft so viel mehr oder der macht das?
Mal, das ist das, was ich meine. Wenn du dich so vergleichst mit irgendwelchen High-Performern, die irgendwie 50 Stunden, 60 Stunden, 70 Stunden regelmäßig in der Woche arbeiten, bin ich nicht, wenn es nicht sein muss. Es gibt Situationen, wo du musst, das ist so. Ich habe aber doch auch noch gerne ein bisschen Zeit, um das alles sacken zu lassen. Da kommen bei mir auch die Ideen, es muss ein bisschen wachsen. Und ein High-Performer würde mich in dem Moment wahrscheinlich als faul bezeichnen, weil ich eben dann tatsächlich schon um 5:30 aus dem Büro laufe. Oder am Samstag nicht arbeite oder am Sonntag nicht arbeite.
Also das ist ja auch ein Satz, den er hat, ein sehr erwachsener Satz, jetzt aus meiner Perspektive. Er sagt, es gibt keine richtige Balance zwischen Beruf, Familie und Freizeit, sondern es muss jeder selber entscheiden, welche Prioritäten für ihn stimmen.
Ja.
Also das finde ich sehr einen gescheiten Satz, oder? Das ist jetzt das, was du eigentlich gerade gesagt hast.
Ja.
Und ich meine, das Anwaltsgesetz verlangt ja Unabhängigkeit, es verlangt Sorgfalt, es verlangt Gewissenhaftigkeit. Und also wir sind Teil von einer rechtsstaatlichen Architektur. Und um dem können genügen, sagt vielleicht der eine, okay, ich bin der Überperformer, wie du genannt hast, ich muss möglichst viele Stunden arbeiten, hat vielleicht auch mit grosser Unsicherheit zu tun. Vielleicht ist er gar kein Überperformer, sondern einfach sehr unsicher und macht immer nochmal etwas. Oder man sagt, wie du, ah, ich brauche die Pause, ich muss können nachdenken, weil dann erst sind gute Lösungen möglich. Da muss ja jeder für sich seinen Weg finden.
Das finde ich auf jeden Fall, ja, dass das sehr persönlichkeitsabhängig, strukturenabhängig auch ist. meine, es ist ein Unterschied. Bist du dein eigener Boss und kannst es so machen, wie du willst? Oder bist du irgendwo eingegliedert und musst gewisse Sachen machen? Ja. Muss jeder für sich selber entscheiden, was ist für sich für ihn das Beste.
Eben, und ich glaube, das Primat ist, auch der komplett verhasste Mandant braucht den bestmöglichen Anwalt.
Ja.
Und es ist, dort wird es zum Problem, wenn die Rollenethik in Selbstdarstellung kippt. Also wenn du der Überperformer bist im Sinn von ich bloche Stunden und das musst du raushängen. Oder? Dann kippt es eben in eine Rollenethik. Und dann ist dann kippt die Rollenethik in eine Selbstdarstellung. Und dann ist es eben nicht mehr am Klient ausgerichtet, sondern dir selber.
Ja.
Von außen ist das einmal auch schwer zu beurteilen, wie man dann eben das will, sehen oder wie es wirklich ist. Wir müssen jetzt eine konkrete Anwalt besprechen und dann, auch dann sind wir noch zweiten Weg, um wirklich dahinter zu sehen, warum jetzt der oder die so agiert.
Nein, schlussendlich finde ich, das muss jeder selber entscheiden, aber der Brief, das Kapitel, ist ja so ein bisschen, finde ich noch gut, um sich hinterfragen, okay, bin ich jetzt eher jemand, der auf dem Sterbebett liegt und ich bereue, dass ich zu wenig oder zu viel geschafft habe? Und dann muss man sich mal selber die Frage stellen, ja, zu viel oder zu wenig. Und wenn man zum Punkt kommt, ja, ich schaffe eigentlich zu wenig, warum? Dass man das dann nicht bereut, oder? Dass man jetzt irgendwie das Potenzial nicht ausschöpft, weil man, er nennt es, glaube ich, faul ist oder, faul oder falsche Prioritäten. Aber wenn Prioritäten nicht bestimmen, dass man weniger schafft, ist das total in Ordnung.
Er sagt ja, um das jetzt hier einhängen, er sagt, Prioritäten haben Jahreszeiten. Also es gibt immer wieder Lebensphasen. Und in der einen Lebensphase ist halt die Partnerschaft oder das Private wichtiger, in der anderen Lebensphase ist halt der Job wichtiger. Und er sagt ja auch etwas Krasses. Zum Beispiel, wenn du auf dem Weg zu einer Partnerschaft bist, in einer grossen Wirtschaftskanzlei, dann ist vielleicht nicht gerade der richtige Zeitpunkt, um eine Familie zu gründen.
Außer du delegierst deiner Frau, hat er gesagt. Aber ja.
Ja, eben. Aber ja. Aber dann, ja.
Ja? Nein, aber also es wie, zum zu sagen, was eigentlich für mich entscheidend ist in diesem Kapitel. Entscheidend und sein gescheitster Satz da drinnen ist, triff einfach die Entscheidung. Lass nicht einfach laufen, sondern triff die Entscheidung. Und das finde ich das Wichtigste an allem. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, als junge Anwältin, junger Anwalt, vielleicht auch so ein bisschen, nein, wahrscheinlich ist es unabhängig, ob du im Strafrecht bist oder auch immer. Du musst deinen eigenen Weg finden. Und wir sind schon eine andere Generation als die Generation oben an uns, die schaffen. Und wir haben doch so das Work-Life-Balance doch auch noch ein bisschen verinnerlicht, zumindest teilweise. Und du musst deinen eigenen Weg finden.
Also ich habe ein miserables Work-Life-Balance. Und ich finde, dass das ist schon viel besser als auch schon, aber es hat noch mega Steigerung nach oben. Und darum finde ich den Brief relativ einen gescheiten Brief.
Eben ja, aber es ist eine Entscheidung. Ich habe mich entschieden, ich will nicht unbedingt jede Woche 80 Stunden arbeiten und ich will Ferien machen.
Ja gut, aber was sagst du denn zum Punkt, wo er sagt, alles hat Saison. Also es gibt Saison als Strafverteidiger vom Aufbau, von der Erreichbarkeit, von in die Nächte hineinschaffen, von Haftfällen, wo man sich einen Ruf aufbaut. Und es gibt auch wieder andere Phasen. Und dass man sich auch wie bewusst macht, in welcher Saison lebe ich gerade.
Mhm. Ja, das ist sicher auch so, ja. Also es geht um Zeit, wenn du Zeit bist, eben wie er sagt, wenn du in dieser Zeit bist, wo du eine Partnerschaft in einer grossen Kanzlei anstreben, erreichen, dann musst du wahrscheinlich nicht wollen auf 6% reduzieren und noch auf Weltreise und noch 6 Monate unbezahlt. Und irgendwann vielleicht dann trotzdem, weil du irgendwie vielleicht willst du eine Pause machen und willst du das schreiben oder keine Ahnung was. Ja, natürlich. Ist abhängig von nennen wir es der Saison, von der Jahreszeit.
Gut, jetzt hast du vorher gesagt, man muss die eigene Balance finden. Und jetzt finde ich zu dem sagt er auch nochmal etwas sehr Gescheites. Er sagt, hinter vielen Prioritäten steckt eine Familiengeschichte. Also es ist quasi generationsüberspringende Gegenbewegung. Also Aufsteigerfamilien setzen auf Arbeit, auf Sicherheit, auf sozialen Erfolg. Und ihre Kinder, also dann die Secondos, die setzen dann aufs Gegenteil. Oder die dritte Generation setzt dann aufs Gegenteil, weil sie zugleich Opfer und Nutznießer von dieser Haltung sind. Also er sagt mir, man wählt nicht frei zwischen Arbeit und Familie, sondern viele korrigieren unbewusst das Rollenbild von ihren Eltern. Also ein Sohn, der in armen Verhältnissen aufwächst, ja, der vergöttert nachher Sicherheit. Ein Kind, wo die Eltern immer nicht präsent sind, der idealisiert dann Präsenz.
Ich glaube, das stimmt in einem gewissen Maß.
Und die Familiengeschichten können durch uns hindurch entscheiden.
Ja, eben nicht nur.
Nein, natürlich nicht.
Und darum komme ich wieder auf das, es muss deine Entscheidung sein. Also das Wichtigste ist, dass also du dem bewusst bist. Die Frage
ist, welche Entscheidung ist wirklich meine? Und was habe ich, ist einfach der geerbte Widerspruch.
Ja, aber wenn ich dem mir ja bewusst bin, dass meine Generation vor mir ist eher so, also bin ich allenfalls tendenziell eher so, was mache ich, was will ich, das ist meine Entscheidung, ich treffe sie und so lebe ich. Und dann eben bewusst, im vollen Bewusstsein, dass allenfalls ich die Entscheidung treffe, weil es das komplette Gegenteil ist, als meine Eltern gemacht haben, zum Beispiel.
Ja, aber das muss man sich ja, dass das durch Rollenbilder hindurch wirkt. Weißt du, dass wir wissen, okay, aber dann das auf sein eigenes Leben aber projizieren und schauen, was sind wirklich meine Faktoren, die meine Treiber sind. Und ist das wirklich ich oder einfach ein adaptiertes Rollenverständnis? Ja. Für das sind wir eben wie auch zu nahe in uns selber drin. Also es ist ja dann auch wieder wirklich auf sich herabschauen und das wirklich sehen, was einem treibt, ist auch wieder unendlich schwierig. Wir durchschauen uns nicht im Ansatz.
Nein, natürlich nicht. Aber ich meine, du kannst ja jeden jagen, egal, oder die meisten Menschen kannst jagen mit, du bist wie dein Vater oder du bist wie deine Mutter. Das triggert, glaube ich, etwa, ich würde jetzt mal sagen, 99% von allen Menschen triggert das. Weil man es eben vielleicht nicht will oder anders will.
Ja, aber dann
oder so,
tut man auch wieder nur entscheiden. Dann ist eben das Entscheiden einfach.
Nein, ich meine, was ich damit sagen will, es ist ja logisch, dass dort, wo du deine Herkunft, deine Eltern, nicht die örtliche Herkunft, sondern deine familiäre Herkunft, dass die prägt und dass die entweder dich ins Gegenteil drückt oder ins andere. Also das erstaunt mich jetzt nicht.
Eben, es ist ein geerbter Widerspruch.
Ja, und dass du bist du dem doch bewusst. Schon nur allein mit so losgehen, wenn du dich nicht fragen musst, ist dein Vater rum, ist deine Mutter rum, als du klein warst. Und dann hast du eine Antwort auf die Frage und dann weisst du auch, wie du dich fühlst. Und dann ist ja automatisch in einem drin, ich würde das ganz anders machen. Oder ich habe es gut gefunden, ich würde das wieder so machen.
Mhm, gut, und dann eben, wie du sagst, sagt er, hey, oft passieren Prioritäten einfach. Man ist so ein Treibender dort drin. Gerade das ist eine Gefahr im Anwaltsberuf, dass man so reindriftet und nicht die falschen Entscheidungen. Also der Drift in zu viel Mandat, der Drift in zu viel innere Härte, der Drift in zu wenig Schlaf, der Drift in zu wenig Familie. Also das passiert nicht einfach. Das ist nicht einfach eine Explosion, sondern das ist ein Leben, das sich so langsam verfestigt. Es ist so ein Reindriften, weil man eben nicht klare Prioritäten setzt.
Wolltest du uns dazu etwas erzählen?
Nein, aber das ist ja auch noch, das ist das, was ich eins zu eins erlebt
eben,
habe.
Eben, das meine ich.
Dass man so ein Reindriften ist, weil man sich vielleicht auch gar nicht so bewusst ist, was man eigentlich will.
Ja, das ist möglich, dass man es reintrifft, wenn man nicht weiss, was man will. Ich glaube aber auch, es ist genau das Gegenteil möglich, und zwar, dass man reintrifft, weil man genau weiss, was man will. Mehr. Nicht im Sinne von Geld, also möglicherweise ist für die einen der Treiber das Geld. Eben, es ist eine Sucht, es ist mehr
mal. Ja, mal. Eben, es ist eine Opportunität. Es ist eine Opportunität und man packt sie halt auch noch und auch noch und auch noch.
Eben.
Aber es ist schlussendlich selten reflektiert, sondern eine Opportunität fliegt vorbei und man packt sie. Und es ist nicht eine bewusste Sache, okay, das ist nicht ein Sprint, sondern ein Marathon und Auslastung von 130% lang. Ich muss das nicht noch aufschrauben.
Ja, das wäre das Optimale, dass man sich dem bewusst ist und das so lebt.
Der nächste Gedanke, den ich mir aufgeschrieben habe. Die nicht genommene Weg, die nicht genommene Strasse, die sei psychologisch oft geschönt.
Logisch.
Weil man eben die Schlaglöcher nicht fühlt. Hast du gesehen, an dem Mandani, wo Schlaglöcher selber auf New Yorks Straße gestopft hat. Wenn man dann die Leute fragt, Taxichauffeur fragt, was hat Mandani in den ersten 100 Tagen erreicht? Ist das gerade er stoppt Schlaglöchter auf der Straße? Sind die Leute begeistert?
Nein, dumm ist.
Ja,
aber
eben,
das Taxichauffeur sehe ich.
Aber ich glaube, das ist ein kontrafaktisches Denken. Also die ungelebte Kanzlei, die hat keine schwierigen Klienten. Die ungelebte Ehe kennt keine Müdigkeit. Die ungelebte akademische Laufbahn kennt keine Fakultätspolitik. Also nur das gelebte Leben ist reibig.
Ja.
Und die Gegenfantasien, die bringen gar nichts.
Ja, ein wenig, ja. Also man hat eine nette Fantasie, aber ja,
hat nicht also weißt du, so im Sinn, ich hätte doch sollen Uni-Professor werden. Ja, dann hättest du einfach ganz andere Troubles als jetzt statt Anwalt. Oder? Mhm. Also, und er sagt, wenn du Entscheidungen fällst, dann gibt es echte Weichenstellungen und bloße Verlangsamungen. Mhm. Also Sachen, die endgültig sind und Sachen, die eben Türen offen bleiben. Mhm. Also, dass man sich oft die Frage stellt, okay, mit dieser Entscheidung schließe ich damit wirklich eine Tür endgültig? Oder ist es einfach etwas, das umkehrbar ist, falls es nicht perfekt wäre? Mhm.
Ja, also er bezieht sich ja sehr auf eine Karriere. Also, die Beispiele, die er dann beschreibt, sind so ein bisschen karrierebedingt. Aber ich meine, auf unseren Job gemünzt ist ja schon so, das ist die echte Weichenstellung ist die, die wir eigentlich nicht so gerne haben. Im laufenden Strafverfahren, weil du willst nicht die Tür komplett zumachen, weil du einfach nicht weißt, was noch kommt. Ja, aber er hat recht. Also es gibt Entscheidungen, wo du nicht mehr retour kannst machen, wo du nicht mehr zurückkommst. Und es gibt derartige, wo du halt jetzt einfach vielleicht nicht die Autobahn nimmst, sondern die 60er-Strecke.
Und du hast vorher von Balance geredet. Und er sagt da ja auch etwas Spannendes. Das sagt schön, um wahr zu sein.
Ja.
Da ist jeder Mensch anders,
ja,
also kann man sowieso mal nicht auf Rollenbilder zurückgreifen. Und das andere sei, das ist das, was ich vorher gesagt habe, dass man nicht vollkommene Einsicht ins eigene Leben hat. Also ist eine schwierige Frage beantworten, was wäre jetzt meine Balance? Könntest du das für dich beantworten?
Nein, keine Chance, abgesehen davon ist das ja auch jeden Tag anders, ehrlicherweise, oder jede Woche. Also was, ja. Und unser Job hat keine Balance, vergiss es. Vielleicht hast du mal eine Woche, vielleicht, wenn es hochkommt. Oder hast du Balance, wenn du von der Ferien heimkommst.
Nein, dann hast du definitiv keine Balance.
Mal die ersten 10 Minuten, die du reinläufst, bevor du die Post anläufst.
Eben, weil eine halbe Stunde später hast du gar keine Ahnung, dass du jemals in der Ferien
gewesen bist. Also, aber ich glaube, das ist schon... Generell ist die Balance wahrscheinlich schwierig, ist sehr individuell, aber ist generell wahrscheinlich schwierig in der Juristerei generell. Und als Strafverteidigerin, Strafverteidiger, forget it.
Eben, das sagt er ja auch. Vergiss Balance. Viel wichtiger ist die Fähigkeit, dass du Kurskorrektur kannst vornehmen und das eigene Leben nicht zu einer Ideologie machst. Sondern schau, wo du hingewackelt bist und dann bist du fähig, um zu sagen, okay, da muss ich etwas korrigieren oder nicht.
Mm. Das ist mir noch lustig. Ich habe mich letztens gerade darauf angesprochen worden, dass, hey, Nina, jetzt bist du an einer Hauptverhandlung, jetzt ist da noch jemand verhaftet worden, jetzt machst du noch zwischenzeitlich noch schnell das und das. So. Und mir fällt das ja gar nicht mehr auf, oder? Aber balanciert dich komplett nicht, oder? Eigentlich. Aber ja. Und dann weisst du aber, dann merkst du nachher am Abend wieder, dann ist es wieder, oh, jetzt ist wirklich die Energie da. Dann habe ich das grosse Vergnügen, je nachdem, dass ich erst um 9 Uhr im Büro sein kann, so, um die Balance wieder ein bisschen zu erreichen. Aber ja, das ist, ich glaube, das ist unserem Job schon sehr inhärent, dass wir das einfach nicht haben.
Er ist ja dann zum Schluss versöhnlich. Er sagt, man wird Fehler machen, man macht Sachen oder unterlässt Sachen, die man sicher wird bereuen. Aber das meiste, bei den meisten Sachen hat man mehr als eine Chance und man kann sie korrigieren.
Ist sehr versöhnlich, ja. Ist aufs Leben gesehen schon so. Aber auf die Fälle natürlich nicht in der Regel.
Ja, wir müssen fähig sein, Entscheidungen zu treffen bei sehr vielen Unbekannten.
Eben, ja.
Und ich glaube, der schlimmstmögliche Fehler ist, nicht zu entscheiden. Mhm. Du musst so entscheiden, um die möglichst viele Optionen offen zu halten. Mhm. Aber du musst aufpassen, dass dich das nicht verdrückt und du wegen dem nicht entscheidest.
Ja, das habe ich schon.
Also dann lieber eine falsche Entscheidung, Natürlich kann man im Nachhinein kommen und schauen, okay, dort haben wir eine Entscheidung getroffen, sie scheint im Nachhinein nicht die bestmögliche gewesen zu sein, aber welche Punkte, welche Faktoren sind mir dazu mal bekannt gewesen, welche hätte ich können antizipieren und vor dem Hintergrund ist eine Entscheidung wirklich falsch gewesen oder ist sie durchaus vertretbar? Auch wenn sich im Nachhinein zeigt, dass es vielleicht noch etwas Gescheiteres gegeben hätte. Also ich glaube, es geht nicht um Perfektion, weil dann entscheidest du gar nie, sondern es geht einfach auch um rechtzeitige Korrektur.
Ja, natürlich.
Und dann darf man einfach auch nicht zu streng mit sich sein. Also jemand, der nicht verlieren kann, der verhärtet. Und dann solltest du nicht den Job machen.
Nein. Und ich meine, das ist eben, du musst Entscheidungen treffen, du musst teilweise ad hoc entscheiden. Und gestützt auf irgendeine Informationsgrundlage, ja, wo du eigentlich nicht solche Entscheidungen fällen, aber das ist halt einfach unser tägliches Brot. Ich meine, keine Ahnung, ob ich alle Akten habe, keine Ahnung, ob ich alle Informationen habe.
Ja, aber ich finde es eben wichtig, dass man entscheidet und nicht einfach im Verfahren mitrottet. Ah, die Polizei macht eine Einvernahme. Ah, dann gehe ich doch mal an und gebe Antwort. Weißt du, so, dann hat ja das Gegenüber die Entscheidung getroffen und du gehst dann einfach mit. Sondern, stopp, aha, er will Fragen stellen. Wie gescheit ist es jetzt wirklich antworten? Ja, nein. Das autonom, jeden Schritt selber entscheiden und sich nicht treiben lassen vom Verfahrensgegner.
Ja, genau, man darf nicht mitrotten, weil sonst liegt man am Schluss auf dem Sterbebett und bereut, dass man einfach mitrottet ist. Im Leben, nicht jetzt bezogen auf eine Einvernahme, sondern
aber das
im Leben.
Ist ja, aber ich glaube, ja. Wobei, ist einem denn das wirklich so bewusst? Also der Grad von Reflektiertheit ist ja unterschiedlich. Wenn du quasi immer mitrottest und du durch das quasi dein eigenes Leben nicht lebst, dann wirst du es bereuen. Aber oftmals merkst du das eben gar nicht.
Dann ist es schön, dann kannst du es auch nicht bereuen.
Nein, dann wirst du es eben nicht bereuen. Oder das Strafrecht ist ja so, oder die machen das ja mal sehr geschickt. Du wirst so reingezogen. Du merkst gar nicht, sie tun dir in den Spielraum, den du hast, tun sie so psychologisch verkleinern, dass du das Gefühl hast, aha, das muss ich jetzt, und gar nicht merkst, ich habe da einen eigenen Spielraum. Wenn du gar nicht merkst, dass du eigentlich viel größeren Spielraum in deinem Leben gehabt hättest, wirst du es auf dem Sterbebett auch nicht bereuen. Also ich finde es überhaupt, dass ich ein Sterben denke und überlege, was würde ich denn bereuen und heute das Leben dann noch ausrichten.
Finde ich auch.
Also.
Kannst, weißt du ja eh nicht, was dann ist, wenn du auf dem Bett liegst, ob du überhaupt etwas bereust oder ob nicht. Oder, also, ja, sehe ich auch nicht. Aber der Punkt ist natürlich schon, wenn jetzt das von dem Weg löst und dass man das Leben soll nach seinen eigenen Entscheidungen leben und nicht einfach sich treiben lassen. Das ist ja schon, das ist generell für den ganzen Lebensweg, unabhängig, wie du auf dem Bett liegst oder nicht liegst. Also.
Eben, ich habe letztens ein Buch gelesen, der hat auch einen Herzinfarkt gehabt, darum habe ich es gelesen. Und der ist auch aus dem Nichts gekommen und er hat dann gesagt, quasi, er hat sich wieder aufgerichtet und nachher hat er sich wie gesagt, er schreibt ihm mal seinen Nachruf. Er will jetzt wissen, wie er möchte, dass man auf ihn zurückschaut und von dem her dann allenfalls sein Leben neu ausrichtet.
Und?
Was und?
Hat er es neu ausgerichtet?
Das ist nicht der Punkt, sondern doch. Die Idee, dass er quasi von hinten einmal auf sein Leben schaut und sagt, okay, wie würde ich das selber beurteilen?
Das stimmt, aber der Punkt ist nachher, wenn du den Nachruf hast, musst du es dann neu ummodeln oder bist du schon dort, wo
das kann ich dir nicht sagen, dann müsste ich ihn jetzt im Podcast einladen und mit ihm das diskutieren.
Hat er das in dem Buch nicht geschrieben? Es geht ein bisschen in die gleiche Richtung wie Sterbebettgedanken, wenn du von hinten aufrollst und Nachruf machst. Aber also jeder wie er will. Aber ich finde, lebe doch dein Leben so und versuch das Maximum für dich selber rauszuholen mit den Entscheidungen. In dem Moment, wo du sie halt triffst, aber triff Entscheidungen machst und hol das für dich raus, wo du willst.
Also
nicht retrospektive.
Also weißt du, ein Stück weit verstehe ich schon. Du bist dort in einer Extremsituation.
Du redest von dem Herzinfarkt?
Vom Herzinfarkt, nicht von ihm. Du bist in einer Extremsituation und dir wird schlagartig bewusst, wie zerbrechlich die Geschichte ist und wie schnell es einfach vorbei ist.
Ja.
Und wenn du in dem Moment auf einmal wieder verwachst und merkst, wie viel Schwein du gehabt hast, kann das dich schon dazu bringen, zu sagen, ich muss gewisse Punkte ändern.
Ja.
Und dann verstehe ich schon, wenn du sehr, dann merkst, okay, ich bin sehr unglücklich, ich bin eigentlich da in einer Fahrbahn gewesen, wo ich gar nicht habe wollen. Wenn ich jetzt gestorben wäre, dann wäre noch sehr viel unerledigt gewesen oder ich hätte, würde viel bereuen. Und dass du dir das bewusst machst und dann vielleicht einmal einen eigenen Nachruf schreibst, kann ich schon verstehen. Das kann ja schon ein nützliches Tool sein. Aber ich freue mich, wenn du das quasi, weißt, bei jeder Einzelentscheidung in die Waagschale wirfst, dann bist du ja wie ein bisschen blockiert. Du musst nicht jede Sache vor einem grossen Ganzen entscheiden.
Nein. Und dass du, dass man sich, ich finde gar nicht, dass so etwas Schlimmes muss passieren wie ein Herzinfarkt, dass man sich ab und an mal überlegt, bin ich auf dem richtigen Weg, wo ich hin will, wie ich hin will, das finde ich gut, das meine ich nicht. Aber eben, nicht immer das grosse Ganze und eigentlich sollte es nicht zwingend so ein schlimmes Ereignis brauchen, damit man sich hinterfragt, bin ich auf dem Weg, wo ich will sein und mache ich es so, wie ich das wird, wie das für mich auch gut ist. So meine ich.
Ja, ich finde es ein sehr guter Brief, nachdenklicher Brief. Es ist ein Brief über Ehrgeiz und das ungelebte Leben. Was ist der nächste Brief, Nina?
Moment.
Es ist schwiegen, sie versucht zu übersetzen.
Ja, du hast doch heute zeigt, wie gut dass du kannst übersetzen kannst. Herr Bonin, bitte. Nummer 6. Soll ich übersetzen heute, Uri?
Ja, das off the rack
Ist doch schön.
aus dem FF.
9, 0815.
Ah, Standardratschlag.
Folg nicht.
Am Standardratschlag.
Eurem 0815 Ratschlag.
Ja. Dann wir dann schauen, was er dazu sagt.
Genau.
Was ist unsere Vormeinung? Primer, wenn das nicht.
Du wolltest schon spoilern.
Nein, ich habe den Brief noch nicht gelesen.
Also folgen nicht mehr 0815 Vorschlag. Ja, Ratschlag. Das ist jetzt, ja, tendenziell nicht, ja.
Das ist ja das Problem mit ChatGPT, dass erstens mal die Neigung hat, dir so zu antworten, wie es denkt, dass du es gerne möchtest haben, wie es du intendierst mit dem Prompt. Und dass er eben in der Strafverteidigung, wenn du meinst, Strafverteidigung zu führen, mit ChatGPT statt mit dem Anwalt, dass du dann eben den 0815-Ratschlag bekommst. Also eher nein.
Eher nein.
Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen und dich inspiriert, deinen eigenen Weg zu gehen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Dort finden sich weitere spannende Episoden. Ich freue mich, wenn du den Podcast bewertest und ich freue mich, wenn du weiter dabei bleibst. Denn «Auf dem Weg als Anwältin» ist ein gemeinsamer Weg, den wir beschreiten wollen. Mit verschiedenen Erfahrungen und Perspektiven. Ich danke fürs Einschalten und bis bald.